an, was du zu sagen hast, weil dein Wort Wahrheit ist und die Wahrheit uns freisetzt. Wir danken dir dafür, dass du uns frei haben möchtest. Danke, Jesus. Amen. Kann ich mal kurz die Bilder sehen? Wir waren ja unterwegs in Israel und hier an einer Wegkreuzung ist dieses Foto gemacht worden. Geht es nach Jerusalem oder ans Tote Meer? Und wir waren auf dem Weg zum Toten Meer weiter. Das ist En-Gedi, ein Teil von En-Gedi, ein Ort, wo David immer wieder war, wo Saul sich bewegt hat. Nächste Foto, wir gehen schnell durch. Es ist sehr zerklüftet alles und mitten durch diese Schluchten fließt hier ein kleiner Bach. Es ist kein Wadi, der sich wieder auflöst, sondern ein richtiger Bach. Am Ende der Schlucht ist ein hoher, großer Wasserfall, der Wasserfall Davids. Und es läuft dann so den Berg hinunter. Und es gibt manchmal so Kuhlen, wo sich das Wasser sammelt, wo Leute baden. Weiter, nächstes Foto. Nächstes Foto. Da sucht gerade jemand die Höhle von David, wo er sich zurückgezogen hat. Aber wir haben sie nicht gefunden. Man weiß nicht genau, in welcher Höhle die Geschichte mit Saul und David war. Nächstes Foto. Und nächstes Foto. Und das war, glaube ich, das letzte jetzt, oder? Das ist das letzte Foto. Okay. So, wir haben uns etwa 2-3 Stunden in diesem Gebiet bewegt. Es war sehr schön, ein wirkliches Erlebnis. Die Bibel spricht von Steinböcken und Klippdachsen, die dort in dem Gebiet sind. Und die sind auch jetzt noch zu sehen, kann man sehen. Und wenn man dann so unterwegs ist, bewegt man sich wirklich wie im Buch. Ja. Der Grund, warum ich euch diese Bilder gezeigt habe, das war es jetzt, war, weil es hier eine Geschichte gibt, wo David mit seinen Männern in einer dieser Höhlen war und dann kam Saul in diese Höhle und David hätte die Möglichkeit gehabt, Saul zu töten. Er hat es nicht getan, sondern er hat gesagt, er wird den Gesalbten des Herrn keinesfalls antasten. Und um dieses Wort, um den Gesalbten des Herrn soll es heute Morgen gehen im Rahmen unserer Serie. Ich glaube, es war 4 Wochen nichts und heute kommt ein weiterer Teil, wo es um bestimmte Dinge geht, die lehrmäßig oftmals Schwierigkeiten bereiten, wo aber die unterschiedlichsten Lehren auch immer wieder unterwegs sind und gerade auch uns in den letzten Jahren doch sehr stark, wo solche Lehren eingedrungen sind und wir möchten so Stück für Stück einfach uns Dinge anschauen und gucken, was sagt die Bibel hier wirklich, wie schaut es aus. Und heute soll es um diesen Gesalbten des Herrn gehen, den man nicht antasten darf. Und wir wollen einmal betrachten, was das eigentlich bedeutet. Ob diese Schriftstelle rechtmäßig benutzt wird in einer solchen Situation, wo es um irgendwelche sogenannten Gesalbten geht, die man nicht antasten darf oder nicht kritisieren darf oder sonst irgendetwas. So, wir starten einmal. Viele Christen bemühen sich seit in unserer Zeit heute sehr stark, richtig zu glauben. Richtig zu glauben. Richtig zu glauben gemäß einer Literatur und vielen Büchern, die es seit Jahren Land auf Land ab gibt und wo sich viele Gemeinden mittlerweile in diesen Dingen auch bewegen. Vor allen Dingen pfingstlich-charismatische Gemeinden haben damit sehr stark zu tun. Und wir sind eine Pfingstgemeinde und sind auch charismatisch ausgerichtet. So, jetzt bemühen sich viele Christen aufgrund bestimmter Lehren, richtig zu glauben. Sie bemühen sich, richtig zu glauben, um zum Beispiel geheilt zu werden. Oder um dadurch etwas von Gott zu erhalten, das man angeblich nur bekommen kann, wenn man sich entsprechend verhält, wenn man alle Hindernisse aus dem Weg räumt und richtig glaubt. So, ihr seht schon, wir machen ein Bibelstudium heute. Es ist keine Predigt, um die es geht. Wir brauchen ein bisschen. Viele Christen ringen darum, vor Gott zu bestehen und seine Gnadenerweise, seinen Segen zu empfangen, indem sie immer wieder versuchen, alles richtig zu machen. Richtig zu glauben, damit dann auch der Segen so rüberkommen kann, wenn alles richtig gemacht ist. Die Gunst Gottes und das, was dir von Gott zugedacht ist, steht dir, so sagt man, jederzeit zur Verfügung. Und wir haben einmal dieses Buchländer betrachtet von Andrew Womack, wo es heißt, du hast schon alles, was du brauchst, du musst es nur noch im Glauben abrufen, sozusagen. So, du hast schon alles, was du brauchst, du musst allerdings, um den Segen tatsächlich zu empfangen, gewisse Voraussetzungen erfüllen, die dich entsprechend, wo du dich entsprechend richtig verhältst. Und dann musst du deinen Glauben freisetzen, deinen Glauben ausüben. Es gibt ja heute auch so ein ganzes Vokabular mit diesen Dingen, wo es immer um Glauben geht, wie man richtig glaubt. Und du musst deinen Glauben ausüben, deinen Glauben freisetzen und so weiter. Und zwar so lange musst du deinen Glauben freisetzen, bis ich schließlich das, was du erstrebst, einstellt in deinem Leben. Bis es sich verwirklicht. Und so kannst du durch Glauben oder mit Glauben oder mittels des Glaubens, wenn du nur richtig glaubst, alles erreichen, alles verändern, alles tun, kannst alles empfangen und alles in Anspruch nehmen, was du möchtest und was du brauchst. Das haben wir schon mal betrachtet, da gehe ich jetzt nicht tiefer ein. Das Problem ist, viele Gläubige bleiben dabei auf die Länge der Zeit irgendwo auf der Strecke. Sie beginnen nämlich nach einer Weile auch an sich selbst zu zweifeln oder manchmal vielleicht sogar zu verzweifeln, geraten unter Druck, weil sie in ihrem Alltag das einfach nicht schaffen, diese vorgegebenen Normen und diese vermeintlich geistlichen Prinzipien erfolgreicher Glaubensverwirklichung beständig umzusetzen. Dran zu bleiben. Und darüber wird in der Regel dann nicht mehr gesprochen. Es wird nur immer weiter darauf hingewiesen und motiviert mit Büchern, Konferenzen, Predigten und so weiter. Du musst nur richtig glauben. Du musst nur richtig glauben. Ihr lieben Gläubige, Geschwister, Männer und Frauen, die es nicht schaffen, in dieser Art und Weise zu glauben und ihr Leben so zu ordnen, dass sie alles haben und alles empfangen haben über den Glauben, die das so nicht schaffen, die bleiben in der Regel mit ihrer Not alleine. Sie verurteilen sich häufig sogar selber wegen ihrer vermeintlichen Glaubensschwäche und wegen ihrer Unfähigkeit, die Dinge so umzusetzen, wie diese Lehre es sagt. Und obwohl sie wirklich an Jesus, ihren Erlöser, glauben, obwohl sie wirklich glauben, weicht diese anfängliche Freude über die Errettung doch im Laufe der Zeit einem gewissen Glaubenszwang, eine Zwanghaftigkeit zu glauben. Und es erscheint plötzlich doch alles irgendwie so kompliziert zu sein. Des Glaubensleben. Wenn ich mir diese Lehren so anschaue, und ich habe mir in den letzten Monaten stapelweise Bücher zu Gemüte geführt, die pro dieser Lehre sind, pro Bücher, sehr viel gelesen. Dann hat man den Eindruck, Glauben ist da irgendwo eine Wissenschaft. Eine Wissenschaft, wo man alles richtig machen muss, damit es funktioniert. Und viele, die das dann probieren, stellen nach einer Weile in der Praxis fest, im Versuch dieser Umsetzung, zumindest wenn sie ehrlich sind, stellen sie das fest, dass sie trotz Glauben und dem aufrichtigen Bemühen, Gott zu gefallen, doch immer noch viele Fehler machen und Schwächen haben. Schwächen, die sich durch die Bekehrung und durch die Nachfolge und auch durch das positive Bekenntnis einfach nicht auflösen. Und diese Schwächen, die nun irgendwie doch ein Hindernis werden, irgendwie eine Blockade so erfolgreich zu sein, wie diese Lehren es versprechen, wenn man nur richtig glaubt. Irgendwie scheinen da Blockaden zu sein. Und von manchen erleuchteten Geschwistern werden dann solche Geschwister auch noch als Zweifler abgetan, als solche, die nicht richtig glauben, weil es bei ihnen nicht funktioniert. Und ich weiß, von was ich rede. Ich gehörte vor 30 Jahren, und so alt ist es in Deutschland schon, vor über 30 Jahren, auch zu dieser Fraktion. Und wir haben versucht, diese Lehre wirklich zu leben. Ich habe meine Brille weggefahren und bin blind Auto gefahren, weil ich ja geheilt war. Gleichzeitig habe ich natürlich immer, weil ich auch so hingegeben und so leidenschaftlich war, an jeder Ampel meine kleine Bibel ausgepackt und Bibel gelesen. Zweimal bin ich jemand hinten drauf gefahren. Zweimal. Einmal an der Donnersberger Brücke, wo ich mir dann dachte, jetzt ist aber Schluss. Jetzt ist Schluss. Ja, das muss Zeit haben, alles zu seiner Zeit. So, aber wir waren sehr stark in dieser Lehre involviert. Ich habe dich jetzt nicht gefragt, aber ich sag's jetzt einfach. Ich denke, es wird kein Problem sein. Eines Abends komme ich nach Hause von einer Glaubensversammlung, von einer sogenannten, finde meine Frau betrunken am Küchentisch sitzen. Mit einer Flasche Schnaps. Das war nicht lustig, ihr Lieben. Das war nicht lustig. Der Grund war, wir haben ja vorher, nach unserer Drogenkarriere, haben wir angefangen zu saufen, um unseren Geist irgendwie zur Ruhe zu bringen. Das war unsere Hoffnung, dass es so funktioniert, und dann wurden Tabletten genommen und alles Mögliche. Wir kamen zum Glauben, wurden errettet, gingen mit Jesus, waren in der Freude des Heiligen Geistes. Aber je mehr wir versucht haben, dann auf dieser Lehre Fuß zu fassen, desto schlimmer ging's. Und ich weiß noch, wie heute, wir saßen im Gottesdienst, mein Freund saß neben mir, und ich saß hier, und wenn unser Pastor etwas gesagt hat, was nicht in dieses Glaubenssystem passte, was wir für richtig hielten, haben wir uns angeguckt und wissend mit dem Kopf geschüttelt. Der hat ja keine Ahnung. Keine Ahnung. Und dann fand ich meine Frau abends zu Hause, wieder mit einer Flasche Schnaps, weinend. Und sie sagt, ich schaffe das einfach nicht. Ich kann das nicht. Wenn Glaube so kompliziert ist, dann bin ich für die Hölle gemacht, weil das kann ich nicht. Das war eine echte, tiefe Verzweiflung. Aufgrund einer Lehre, die in der Praxis auf die Länge der Zeit die meisten Leute kaputt macht. Die nicht die Ergebnisse zeitigt, wie es gesagt wird. Immer wieder aufrecht gehalten wird. So, ich gehe weiter, sonst kommen wir ganz und gar nicht durch. So. Es ist alles ganz einfach, wird gesagt. Kennt ihr vielleicht diesen Spruch, den gibt es jetzt seit einigen Jahren sehr, sehr massiv. Und ich nenne heute wieder mal einen Namen. Das wird mir ja sehr stark angekreidet, dass ich immer wieder Namen nenne. Helmut Bauer von Wort und Geist in Röhrnbach im Bayerischen Wald verkündigt bis heute, ist doch alles so leicht, es ist alles so easy, es ist alles so einfach. Und er suggeriert ein Glaubenssystem, das viele als die Antwort Gottes auf ihre eigenen Defizite freudig begrüßt haben. Herr Bauer wurde von vielen wörtlich, buchstäblich als der neue Gesalbte des Herrn bejubelt. Der Messias, der uns endlich in die Autorität hineinführt, in der wir leben sollten, der endlich klar Schiff macht und sagt, wo es lang geht, und durch den wir alles verwirklichen werden, was uns angeblich zusteht. Als ich vor einigen Jahren einmal wagte, in München einen Ältesten einer großen Gemeinde gegenüber, der inzwischen nach Röhrnbach gewandert ist und dem neuen Meister folgte. Als ich wagte, ihm zu sagen, dass ich das Ganze für einen großen Schwindel erachte und Herr Bauer Gläubige verführt und dabei noch ein Vermögen macht, wurde mir sofort deutlich gesagt, dass ich absolut jetzt aufpassen muss, den Gesalbten des Herrn anzutasten, und ich würde aufpassen müssen, dass Gott mich nicht abstraft oder mich gar mit einem Fluch belegt. das war ein Erlebnis. Das ist kein Teaching, das ich irgendwo gehört habe. Ja? Ich wurde auch hier gewarnt und angesprochen, den Gesalbten oder die Gesalbten des Herrn nicht anzutasten, als wir vor einem halben Jahr anfingen, und zwar aus Sorge um die Gemeinde. Als wir begannen, diese Dinge genauer zu betrachten und nicht mehr stehen zu lassen, diese Lehrer und ihre Lehren zu beleuchten und in Frage zu stellen und zu zeigen, dass die Glaubensvorstellungen und der Glaube, der hier verkündigt wird von solchen Lehren, dass dieser Glaube eher einem magischen Machbarkeitsdenken entspricht, als dem kindlichen Vertrauen in einen Erlöser, der die Sünder aufnimmt und der die beschenkt, die nichts haben und die nichts sind. Taste den Gesalbten des Herrn nicht an. Das kannst du immer wieder hören. Und das hast du vielleicht auch schon mal gehört, wenn du gewagt hast, leise irgendwo Kritik zu äußern. An einem Leiter oder an einem Schriftsteller oder sonst irgendwie. Und ich habe versprochen, jemand, der mir einen Brief geschrieben hat, das gerne aufzugreifen, dieses Wort aufzugreifen und mit uns gemeinsam einmal in die Bibel hineinzuschauen und nachzusehen, ob es sich tatsächlich so verhält, wie dieses Wort immer wieder heute benutzt wird. Und deshalb möchte ich ein kleines Bibelstudium mit uns machen und einmal mit uns betrachten, was es mit dem Gesalbten des Herrn wirklich auf sich hat. Und mit den Schriftstellen, die dann immer so schnell verwendet werden, wenn jemand zum Beispiel die Lehre eines berühmten oder bekannten oder beliebten Lehrers nicht annimmt oder gar sie als nicht schriftgemäß, als nicht bibelfundiert oder als unrichtig bezeichnet. Schau mal, gerade solche Verse wie diesen Vers, taste den Gesalbten des Herrn nicht an, die werden schnell benutzt, um jede Äußerung, um jede Bemerkung oder jede Kritik abzuwehren oder abzuwürgen und diejenigen mundtot zu machen, die wagen, Zweifel an bestimmten Lehren zu äußern. Oder auch Handlungsweisen mancher sogenannter Gesalbter als falsch oder als Fälschung, als Irreführung oder vielleicht sogar als Betrug zu benennen. Und die meisten würden es wahrscheinlich nicht wagen, weil hier manipulativ wirklich Angst freigesetzt wird, um mal bei dieser Begrifflichkeit zu bleiben. Und man will doch keinesfalls gegen Gott agieren. Aber ich bin überzeugt, auch hier wird eine Wortbetrachtung helfen, Klarheit zu bekommen in diesen Dingen. Ich möchte aber, bevor wir in die Bibel jetzt hineinschauen, ein Zitat erstmal lesen, ein bisschen länger, von Charles Haddon Spurgeon. Er wird ja der Fürst der Prediger genannt, ist schon lange tot. Und er hat vor weit über 100 Jahren einmal etwas gesagt und geschrieben mit dem Titel »Eine gegenwärtig in die Mode gekommene Art, die göttliche Wahrheit zu verdrehen und es allen recht zu machen.« Das heißt, auch Spurgeon und zu allen Zeiten schlug man sich mit gewissen Problematiken herum, Winden der Lehre, die immer unterwegs waren und die manchmal Akzeptanz fanden. Und in die Gemeinden eindrangen, weil sie überall opportun waren. Es hat ja überall gepasst. Keiner hat sich aufgeregt. Spurgeon schon. Er schreibt hier, nun, in der Urgemeinde sagten die Heiligen nicht, wie die Scheinheiligen von heute es tun, wir müssen sehr barmherzig sein und dem Bruder seine Meinung lassen. Er sieht die Wahrheit von einem anderen Standpunkt und drückt diese mit anderen Worten aus, aber seine Meinung ist ebenso gut wie unsere und wir dürfen nicht sagen, dass er sich im Irrtum befindet. Das ist eine gegenwärtig in die Mode gekommene Art, die göttliche Wahrheit zu verdrehen und es allen recht zu machen. Auf diese Weise wird das Evangelium abgewertet und ein anderes Evangelium wird verkündigt. Ich würde gerne den modernen, toleranten Geistlichen fragen, ob es eine Lehre irgendeiner Art gibt, für die der Mensch bereit sein muss, sich verbrennen zu lassen oder für sie ins Gefängnis zu gehen. Ich glaube, dass sie keine Antwort darauf hätten, denn wäre ihre Weitherzigkeit korrekt, dann wären die Märtyrer Toren, Toren höchsten Grades, weil sie für eine Wahrheit eingestanden sind und dafür gekämpft haben. Mit ihrem Leben bezahlt haben. Doch Irrtümer und Wahrheit sind in ihrer Weitherzigkeit miteinander vereinbar. Irrtum und Wahrheit ist miteinander vereinbar, sagt er. Die Apostel betrachteten den Irrtum nicht auf diese Weise. Sie rieten nicht zu weitherzigen Barmherzigkeit gegenüber der Falschheit oder bezeichneten den Irrtum nicht als einen Mann tiefer Gedanken, den Irrlehrer als einen Mann tiefer Gedanken, dessen Einsichten erfrischend originell waren. So ist ganz deutlich im Neuen Testament, das haben wir schon betrachtet, gibt es seitenweise und kapitelweise die Warnung und die Mahnung, wirklich auch darauf zu achten, auf die Dinge und nicht alles stehen zu lassen. Heute wird gesagt, taste den Gesalbten des Herrn nicht an. Und diese Lehre, die kommt gerade von denen, die sich damit schützen wollen. Die haben das so gelehrt, verbreitet, gepredigt, um sich mit dieser Lehre, den Gesalbten des Herrn nicht anzutasten, unantastbar zu machen. Und ihre Jünger plappern es einfach nach. Entschuldigt, wenn ich heute wirklich so offen rede. Schaut mal, um Korrektur zu umgehen, warnen sie ihre Kritiker, diejenigen, die den Irrtum oder auch Täuschung erkennen an verschiedenen Punkten und sagen, taste den Gesalbten des Herrn nicht an. Und sie drohen, dass alle, die hier etwas in Frage stellen, Gottes Gericht erleiden werden. Ich war hin und her gerissen, euch zwei Videos zu zeigen von zwei ganz bekannten Predigern, die das auf der Bühne vor Tausenden von anderen Leuten sagen, die alle diejenigen verfluchen und sagen, ihre Kinder werden sterben, wenn sie sich gegen dieses Werk erheben, wenn sie den Gesalbten, und damit haben sie sich selbst gemeint, den Gesalbten des Herrn antasten. Ihr Lieben, wenn es berechtigte Gründe gibt, und das ist wichtig, wenn es berechtigte Gründe gibt, dann dürfen wir uns von solchen manipulativen Aussagen, taste den Gesalbten des Herrn nicht an, da dürfen wir uns nicht einschüchtern lassen davon. Wenn Gottes Wort verdreht wird, wenn Menschen manipuliert werden und sie definitiv auf die Länge der Zeit Schaden am Glauben erleben, und egal von wem auch immer das kommt, dann dürfen wir nicht schweigen. Und ich hoffe sehr, dass in dieser Gemeinde immer mehr Geschwister gefunden werden, die wirklich mutig genug sind, weil sie ihren eigenen Stand in Gottes Wort haben. Oftmals trauen sich Leute nichts zu sagen, weil sie selbst nicht genau wissen, was ist überhaupt die Wahrheit. Man plappert einige Schriftstellen nach und meint, es ist es. Aber es ist häufig kein echter Stand in Gottes Wort vorhanden. Und deswegen ist es überhaupt möglich, dass Gläubige hin und her getrieben werden von jedem Wind der Lehre, wie es Paulus sagt. Deshalb ist es möglich. Du hast nicht darum einen Stand in Christus und in Gottes Wort, weil du schon so viele Predigten gehört hast und so viele tolle Bücher gelesen hast. Das sind in der Regel immer auch Auslegungen von Gottes Wort. Ob die stimmen, ist eine andere Frage. Du bist aufgefordert, in der Schrift zu forschen, ob es sich denn auch so verhält. Die Lehre des Paulus wurde geprüft und er hat sich nicht dagegen gewehrt. Er hat nicht gesagt, taste den Gesalbten des Herrn nicht an. Sondern er wusste, diese Gläubigen werden nur stabil werden und gesund werden, wenn sie wirklich Gottes Wort in sich tragen. Ja, und wenn sie selbst in Gottes Wort sind. Und das haben sie getan. Vielleicht, weil es damals noch nicht so viel Sekundärliteratur gab und Bücher, die über die Bibel schreiben. Sondern man hatte nur die Schriften selbst, die gelesen wurden. Und deswegen hat man sich natürlich auch intensivst mit der Schrift auseinandergesetzt. Meine Erfahrung ist, Begeisterung kann auch blind machen. Ich bin gern begeistert, ihr kennt mich, wir sind hier schon rumgehopst und so weiter und haben schon Sachen erlebt und sind begeistert. Und ich bin gerne begeistert, aber Begeisterung kann auch blind machen. Deswegen warnt zum Beispiel Johannes in seinem ersten Brief, Kapitel 4, Vers 1 und sagt, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen. Viele falsche. In der Apostel Paulus warnt in der Apostelgeschichte 20, 21 und sagt, aus eurer eigenen Mitte werden Leute aufstehen und andere Geschwister hinter sich herziehen und sie werden falsche Dinge reden. Wie soll man warnen, wenn man nicht sagen darf, vor wem? Wie soll das gehen? Wenn es jedem selbst überlassen ist, herauszufinden, was jetzt da irgendwo nicht passt und wie das dann zuzuordnen ist. Das ist jetzt nur ein verstandesmäßiges Argument. Und es wird natürlich auch oft gesagt, Gott geht über unseren Verstand hinaus, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Auch mit dieser Lehre wird vieles klein gemacht und glatt gebügelt, wo wir dann unseren gesunden Menschenverstand zum Teil an der Garderobe abgeben, weil uns gelehrt wird, das ist nicht der Verstand. Du, mit Gott zu leben, mit Gott zu gehen, erfordert Verstand und er macht deinen Verstand erst richtig lebendig. Du wächst hinein in die Logik Gottes, wenn du dich mit den Dingen Gottes beschäftigst. Und es ist nicht so, dass der Verstand es nicht kapieren kann, sondern der Verstand beginnt, sich dem Wort Gottes unterzuordnen und es wird sehr, sehr logisch. Ja, weil Gott ist ja nicht unlogisch. Er ist ja sehr klar. Wir denken häufig verdreht. Aber das können wir nicht erfassen, ohne unseren Verstand einzuschalten. Der ist mit dabei. Ich lese euch einige Schriftstellen vor. Jeremia 23, 16. So spricht der Herr der Herrscharen. Hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen. Sie täuschen euch. Das Gesicht ihres Herzens reden sie. Das Gesicht ihres Herzens reden sie. Nichts aber aus dem Mund des Herrn. Offenbarung 2, Vers 2. Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen. Und es nicht sind. Und hast sie als Lügner befunden. Stammt nicht von mir. Matthäus 7, Vers 15 und 16. Hütet euch, sagt Jesus, vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Matthäus 24, 10 und 11. Sagt auch Jesus. Und dann werden, er spricht von einer Zeit, in der wir heute sind, und dann werden viele verleitet werden und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Nehmen wir das überhaupt noch ernst? Meinen wir, uns kann das nicht passieren? Lehren kommen nicht so daher, dass du die gleich durchblickst, sondern die kommen so fromm und so strahlend daher, dass du das nicht gleich blickst. Sondern du musst dich schon in Gottes Wort begeben und forschen und überlegen und fragen und Bibel wälzen und Schriftstellen anschauen. Was bedeutet das überhaupt? Stimmt das überhaupt? Natürlich kann man leicht auf etwas abfahren, was irgendwie toll ausschaut. Und wir neigen auch alle irgendwie dazu, auf diese sensationellen Dinge abzufahren. Wir suchen natürlich Heilung, Befreiung, alles Mögliche. Ist euch schon mal aufgefallen, dass das Thema Heilung so zentral geworden ist? Es geht ja fast nur noch um Heilung und Befreiung und dass es uns rundherum gut geht, weil ja Gott es will, dass es uns gut geht. Wie zentral diese Gedanken geworden sind? Matthäus 24, 24 und 25. Denn, sagt Jesus, es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen, werden große Zeichen und Wunder tun und wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Siehe, ich habe es euch vorher gesagt, sagt Jesus. Was sagt er hier? Denn es werden falsche Christusse auferstehen. Jetzt sind wir beim Thema. Falsche Christusse sind falsche Gesalbte. Christus heißt Gesalbter. Nichts anderes. Messias heißt Gesalbter. Und Christus auf Griechisch heißt ebenfalls Gesalbter. Es werden viele falsche Gesalbte aufstehen. In Matthäus 16, Vers 16 fragt Jesus seine Jünger, was sagen die Leute, wer ich bin? Ja, dann sagen sie natürlich ihre Vermutungen, was die Leute so alles vermuten. Ihr aber, was sagt ihr, sagt Jesus. Und Petrus meldet sich zu Wort, wie er es immer tut, und sagt, du bist Christus. Du bist der Gesalbte, sagt er. Du bist Christus, der Gesalbte der Sohn des lebendigen Gottes. So, jetzt wollen wir mal festhalten, Christus ist der Gesalbte. Jesus ist der Gesalbte. Und jetzt sagt er, es werden viele falsche Gesalbte aufstehen, viele falsche Christusse und werden viele verführen, besonders die Auserwählten. In 1. Chroniker 6, Vers 22 steht dieser Vers, der oft benutzt wird, tastet meine Gesalbten nicht an. Und gern wird es dann auch noch mit der Warnung ergänzt aus Sacharja 2, Vers 12, wo es heißt, denn so spricht der Herr, wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an. 1. Chroniker 16 ist ein Dankpsalm von David, wo dieses Wort vorkommt. Und der wird noch einmal wiederholt in den Psalmen, im Psalm 105, Vers 15, wo es dann eben wieder heißt, tastet meine Gesalbten nicht an. Jetzt ist die Frage, wer sind diese Gesalbten? Wer sind sie? Wir wollen ja aus der Schrift erkennen, um was geht es hier überhaupt? Wer sind diese Gesalbten? Ich lese einmal diesen kleinen Abschnitt aus 1. Chroniker 16, Vers 16. Da heißt es dann, gedenkt des Bundes, den er geschlossen, sagt David, gedenkt des Bundes, den er Gott geschlossen hat mit Abraham und seines Eides an Isaak, das ist der Sohn Abrahams. Er richtete ihn auf, diesen Bund, auch für Jakob. Dieser Bund geht eben weiter, von Abraham über Isaak zu Jakob. Für Israel, zum ewigen Bund, in dem er sprach, dir will ich das Land Kanaan geben, als euch zugemessenes Erbteil. Also Israel, dir will ich das Land Kanaan geben, als euch zugemessenes Erbteil, als ihr noch gering wart an Zahl, nur wenige und Fremdlinge darin. Als sie von Nation zu Nation wanderten und von einem Reich zu einem anderen Volk, da gestattete ich keinem Menschen, sie zu bedrücken. Wen meint er hier? Wen? Israel meint er hier. Okay, wem wurde Kanaan gegeben? Wer musste lang ziehen, bis er ins Land kam, bevor das Erbe dann eingenommen werden konnte. Israel, das Volk Gottes ist hier gemeint. Dieses geringe Häuflein, das geringste Häuflein, das hat er sich erwählt, hat er mitgenommen. Er sagt, dich will ich. Unter allen Völkern, sagt er. Ja. Und dann sagt er hier, als sie von Nation zu Nation wanderten und von einem Reich zu einem anderen, dass da gestattete ich keinem Menschen, sie zu bedrücken. Und ihretwegen wies ich Könige zurück und sagte, tastet meine Gesalbten nicht an. So, wer ist hier gemeint? Israel ist hier gemeint. Tastet meine Gesalbten nicht an, heißt es hier. In Sacharja 2, Vers 12 lesen wir dann noch, denn so spricht der Herr, wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an. Bitte lest selbst nach und seht, um wen es sich dort handelt. Ob es sich um Israel handelt, in beiden Stellen. In der zweiten Stelle von Sacharja geht es um Juda, aber auch Israel eben. Es geht immer um Israel. Gott nennt sein auserwähltes Volk seine Gesalbten, sein Augapfel. Und wer sein Volk antastet, darum geht es hier. Ja. So, man sieht hier, wenn Gott sagt, tastet meine Gesalbten nicht an, dann ist es eine ganz ernste Warnung an alle. Wer sein Volk antastet, der wird es mit ihm selbst zu tun bekommen. Wer Hand an sein Volk legt, an Israel legt, der legt sich mit Gott an und wird von Gott selbst zurechtgewiesen. Das ist der Kontext dieser Schriftstelle. Und Gott sagt hier ganz deutlich, wehe jedem, wehe jeder Nation, wehe jedem Herrscher, der sich an seinem Volk vergreift, an Israel, an seinen Gesalbten. So, jetzt schaut es schon ein bisschen anders aus, dieser Kontext, oder? Das ist hier gemeint. Ich möchte euch nochmal ermutigen, selber nachzulesen. Hier heißt es, als sie noch gering waren an Zahl, als sie von Volk zu Volk wanderten, von einem Reich zum anderen, da gestattete er keinem Menschen, sie zu bedrücken. Und ihretwegen wies er Könige zurecht, tastet meine Gesalbten nicht an. So, der Begriff Gesalbter wird also hier von Gott selbst gebraucht und bezieht sich auf sein Volk, auf Israel, auf die Juden. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Dann finden wir diesen Ausdruck Gesalbter bei Saul, dem ersten König Israels, der zweimal in der Hand Davids war. Zweimal hatte David die Möglichkeit, den Saul zu töten. Und seine Männer, die bei ihm waren, die haben ihn gedrängt. Saul, jetzt fass die Gelegenheit beim Schopf, sagen sie. Hier ist Saul, der checkt es nicht jetzt. Mach ihm den Gar aus. Bring ihn hinüber, du kannst ihn töten. Und es ging um einen Königsmord hier an dieser Stelle. Und dann lesen wir in 1. Samuel 24, Vers 9 folgende, da ist diese Geschichte beschrieben. Doch David weigerte sich und dachte, ich will meine Hand nicht an meinen Herrn legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. So, jetzt kann man fragen, was heißt es denn, die Hand an den Gesalbten zu legen? Was heißt es, den Gesalbten anzutasten? Was ist damit gemeint? Aus dieser Schriftstelle her ist ganz deutlich, es ist gemeint, ihn körperlich zu verletzen, ja ihn zu töten, ihn auf die Seite zu schaffen. Und das wollte David nicht. Das wollte er nicht. Ist ja ganz klar. Aber, und das müssen wir jetzt hier sehen in dem gesamten Zusammenhang, unmittelbar nachdem der König Saul diese Höhle verlässt, tadelt David ihn öffentlich vor seiner Armee, vor seinen Soldaten für sein falsches Handeln. Das darf man nicht weglassen, weil darum geht es. Genau das ist der Punkt. David scheut sich eben nicht, das Unrecht von Saul klar und deutlich anzusprechen und deutliche Worte zu machen, wobei er Saul mit Nachdruck öffentlich vor seinen eigenen Leuten, vor seinen Untergebenen, könnte ja sagen, er hätte irgendwo in ein Nebenzimmer gehen können mit ihm, hat er nicht getan. Sondern er hat es öffentlich getan vor den Soldaten und hat ihn mit Nachdruck zum Umdenken aufgefordert. Und dann heißt es im Rahmen dieses Textes in Vers 13, der Herr richte zwischen mir und dir, aber meine Hand soll nicht gegen dich sein. Meine Hand soll nicht gegen dich sein. Er hätte ihn erschlagen können. Das hat er nicht getan. So, es geht also gerade nicht darum, den Gesalbten des Herrn nicht anzutasten, indem man sein Fehlverhalten verschweigt oder zudeckt oder nicht anspricht, sondern die Sache ist vielmehr, ihm nicht mit Gewalt aus dem Weg zu räumen. Darum geht es hier. Das ist der Punkt. Und bei Saul und David geht es eigentlich um etwas ganz anderes in dieser Geschichte. Saul war ja immer noch der amtierende König. Das war er. Er war durch Samuel im Auftrag Gottes zum König gesalbt und eingesetzt. David aber, er wusste bereits, dass er der nächste König sein würde. Er wird der Nachfolger Sauls sein. David war berufen, der nächste König zu werden. Und als er Saul in der Höhle von Engedi erwischte, hätte er wirklich leicht kurzen Prozess machen können. Es wäre ihm ein leichtes gewesen, Saul zu beseitigen und seiner, jetzt kommt, seiner eigenen Berufung auf die Sprünge zu helfen. Es wäre leicht möglich gewesen. Und seine Freunde haben ihn genau dazu ermutigt. Sie sagen, jetzt ist es soweit. Das ist die Gelegenheit, dich jetzt zu rächen, sagen sie, und dich selbst auf den Thron zu setzen. Sei doch nicht dumm, David, nutze die Gunst der Stunde und nimm dein Schicksal selbst in die Hand. Was macht David? Er sagt, nein, ich will meine Hand nicht an meinen Herrn legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. So, und auch hier an dieser Stelle sehen wir wieder, dass David wirklich ein Mann nach dem Herzen Gottes ist. Der hat wirklich, okay, ein Faible für Frauen, aber das Herz am rechten Fleck hat er auch gehabt. Er befördert sich nicht selbst in ein Amt und er maßt sich nicht an, ein Amt zu ergreifen, das er nur durch die Hand Gottes empfangen kann. Er setzt sich nicht mit Gewalt durch und überlässt seine Berufung Gott. Das überlässt er Gott. David nimmt sich nicht, was ihm noch nicht gegeben ist. Schaut mal, hier geht es nicht einfach nur darum, den Gesalbten des Herrn nicht anzutasten, sondern sich durch die Beseitigung, darum geht es, sich durch die Beseitigung des Königs, durch Königsmord, sich selbst zum nächsten Gesalbten zu machen. Und das hat David abgelehnt. Damit wäre er nicht besser gewesen als Saul, der ständig mit Gewalt versucht hat, im Amt zu bleiben, obwohl er wusste, dass Gott das Amt von ihm genommen hat. Aber David weigert sich, sich das Königtum und seine eigene Berufung vor der Zeit zu nehmen und sich selbst zu helfen. Das ist der springende Punkt. So, wir sehen also bei genauer Betrachtung der Zusammenhänge dieser Schriftstellen, bieten die in keinem Fall eine Grundlage dafür, ein Gebot zu begründen, Leiter, Lehrer, die nachweislich, und das ist der Punkt, die nachweislich, das darf nicht bloß ein Gefühl sein, sondern du musst klar sein, die nachweislich in grundlegenden Dingen falsches lehren und den Glauben vieler gefährden, diese Lehrer nicht zu korrigieren. Das ist nicht der Fall. Auch gerade durch diese Schriftstelle nicht. Gerade dadurch nicht. Ich finde wirklich, eine derartige Anwendung des Textes aus dem Alten Testament zeigt ein grundlegendes Missverständnis über Leiterschaft im Neuen Testament. Wie Leiterschaft zu sehen ist, wie sie von Gott gesehen wird. Und es zeigt auch einen immensen Mangel an Kenntnis des Neuen Testaments und auch des Alten Testaments letztendlich. Weil Schriftstellen immer nur oberflächlich zitiert werden. Taste den Gesalbten des Herrn nicht an. Wer ist nun der Gesalbte des Herrn im Neuen Testament? Jesus sagt es, oder er fragt es, was sagen die Leute, wer ich bin? Und Petrus gibt die Antwort, die ihm der Vater im Himmel offenbart, sagt Jesus. Du bist der Christus, du bist der Gesalbte. Ich lese euch einige Schriftstellen vor über den Gesalbten im Neuen Testament. Lukas 4, Vers 18 und 19. Da sagt Jesus, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Amen, gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, gesagt, Gefangenen befreien, auszurufen und so weiter. In Johannes 1, Vers 41 heißt es, dieser, der Andreas, dieser findet zuerst seinen eigenen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, was übersetzt ist Christus, der Gesalbte. Johannes 4, Vers 25, die Frau spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird, der Gesalbte. Wenn jener kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr, ich bin es, der mit dir redet. Markus 8, Vers 29, und er fragte sie, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Petrus antwortet und spricht zu ihm, du bist der Christus, da kommt es noch einmal. In Lukas 22, 66 folgende heißt es, und als es Tag wurde, versammelte sich die Ältestenschaft des Volkes, hohe Priester sowie Schriftgelehrten und führten ihn hin in ihren hohen Rat und sagten, wenn du der Christus bist, wenn du der Gesalbte bist, so sage es uns. Und er sprach zu ihnen, wenn ich es euch sagte, so würdet ihr nicht glauben. 1. Johannes 5, Vers 1. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Gesalbte, ist aus Gott geboren. Und schließlich noch Offenbarung 1, Vers 15. Und der siebente Engel posaunte, und es geschahen laute Stimmen im Himmel, die sprachen, das Reich der Welt ist unseres Herrn und seines Gesalbten geworden. Und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihrem Thron sitzen, fielen auf ihre Angesichter und beteten an. Noch Apostelgeschichte. Jetzt, nachdem Jesus auferstanden war, in den Himmel aufgefahren ist, nach Pfingsten werden die Apostel gefangen genommen, zwei Apostel. Und werden dann wieder freigelassen. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 4, sie aber erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herrscher, der du den Heiligen Geist durch den Mund unseres Vaters, deines Knechtes, durch den Heiligen Geist gesagt hast, warum toben die Nationen und sannen eitles die Völker? Die Könige der Erde standen auf und die Fürsten versammelten sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Das ist ein Zitat aus Psalm 2. Und dort heißt es in Psalm 2, warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Es treten auf Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Dann lesen wir, denn in dieser Stadt, Apostelgeschichte 4, Vers 27, versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus, mit den Nationen und den Völkern Israels, gegen den Gesalbten. Tastet meinen Gesalbten nicht an. Den darf man nämlich nicht schlagen. Den darf man nicht antasten. Und sie haben es dennoch getan. Er war der wahre Gesalbte, der wahre König Israels, der König der Juden. Und sie haben den Gesalbten angetastet und haben ihn buchstäblich ermordet. Er, wie es in 1. Petrus 2, Vers 22 heißt, der keine Sünde getan hat und auch kein Trug in seinem Mund gefunden wurde, der geschmäht nicht widerschmähte, der leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Das hat David auch gesagt. Er sagt, der Herr richte zwischen dir und mir. Ich taste aber den Gesalbten nicht an. Aber hier wurde der Gesalbte angetastet. Er, der wahre Gesalbte, er hat zugelassen, dass er angetastet wurde. Und man hat ihn geschlagen und er hat sich töten lassen. Und in 1. Petrus 5, Vers 22 heißt es genau in diesem Zusammenhang, denn hierzu, was Jesus getan hat hier, denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Und jetzt sage ich es euch, und das ist der Schluss jetzt. Wer so laut schreit, tastet meinen Gesalbten nicht an, um sich damit selbst unantastbar zu machen, weil er sich für den Gesalbten des Herrn hält, der folgt darin keinesfalls dem Vorbild des wahren Gesalbten. Das tut er nicht. Deswegen ist hier Vorsicht geboten. Wenn Leute so schnell mit solchen Schriftstellen kommen, dann musst du genau hinhören. Ich garantiere dir, fast zu 100%, hier ist irgendwo was daneben. Irgendwas passt hier nicht. Gerade dann, wenn solche Schriftstellen benutzt werden. So, preist den Herrn, wir glauben an den wahren Gesalbten. An Jesus, unseren Herrn, und den wollen wir erheben. Ja, wir wollen ihn nicht antasten in diesem Sinn, aber wir wollen ihn berühren und wir wollen, dass er Raum findet in unserem Leben. Und ihn von ganzem Herzen lieben, der uns Leben gegeben hat und der als Gesalbter des Herrn sein Leben für uns hingegeben hat. Wie ein Verbrecher am Kreuz gestorben ist und in dessen Mund kein Trug war. Ist gar nicht so schwer, oder? Wenn man ein bisschen nachliest. Ich sag's auch heute gerne noch einmal. Mir geht es nicht darum, eine Lehre gegen eine andere Lehre zu stellen. Sondern mein Wunsch ist es, dass jeder von uns dorthin kommt, selbst aus Gottes Wort prüfen zu können, ob etwas passt oder ob es nicht passt. Und das kostet an manchen Punkten schon etwas Mühe. Man muss nämlich Gottes Wort nehmen und nachlesen. Und nicht nur die angegebenen Schriftstellen, die eine Lehre beweisen sollen, sondern alles, was darum herum steht, das ganze Kapitel, vielleicht das ganze Buch, sämtliche Stellen, die damit in Verbindung stehen. Und dann wird sehr schnell klar, was ist eigentlich gemeint hier. Lasst euch nicht hinters Licht führen, ihr Lieben, sondern seid hier wachsam. Und schau mal, wenn du einen Lieblingsprediger hast, der hier vielleicht auch mit genannt wird. Ich habe das, glaube ich, schon mal erwähnt. Und du ärgerst dich, weil du dich auch ein Stück weit identifizierst damit. Es hat dich gesegnet. Natürlich, die sagen nicht, da ist vieles gut. Aber wenn in grundlegenden Dingen Dinge verkehrt sind, kann man hier nicht schweigen. Wenn es dir aber nicht darum geht, einen Lieblingsprediger einfach hochzuhalten, sondern wenn es dir um die Wahrheit geht, dann kannst du dich auch solch einem Prozess stellen, wo man nachforscht und nachguckt. Und wenn sich herausstellen sollte, dass er recht hat, dann ist gut. Dann bleib bei der Wahrheit. Sollte sich aber herausstellen von Gottes Wort her, dass er Unrecht hat, dann ist auch gut, weil es dir ja um die Wahrheit geht. Und nur die Wahrheit macht uns frei. Und ich sage euch ganz ehrlich, wir haben uns ja jahrelang nicht damit beschäftigt, ja. Aber seit wir uns wieder intensiv damit beschäftigen, mir geht's super gut dabei. Ich will euch auch sagen, warum. Weil man nicht mehr zu allem einfach sagen muss, ja, okay, lässt man halt stehen und so weiter und sich selber dann irgendwie doof vorkommt, blöd vorkommt, sondern wenn man gewurzelt ist in der Wahrheit, was Gottes Wort sagt, kannst du auch Nein sagen, ohne dass es komisch ist. Mit diesem Nein soll niemand angegriffen und verletzt werden, aber du bleibst aufrichtig und du folgst Gottes Wort und das tut gut. Das tut gut, das setzt den Glauben wirklich frei. Ja? Weil der Glaube nicht auf irgendwelchen Lehren gegründet ist, sondern weil du aus Gottes Wort heraus erkannt hast, das ist die Wahrheit. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. So? Ist doch gut, oder? Ist wirklich gut und segensreich. Auch wenn manches sich hier noch beißt und ich spüre ja in der Gemeinde, wie das ist, seit wir damit angefangen haben, ja? Manche standen hier, andere da und so weiter. Und jetzt plötzlich zieht es einem erstmal den Fußboden weg. Und man muss neu sortieren. Wo stehe ich denn überhaupt? Was ist denn jetzt Wahrheit? Mutet uns Gott zu, tatsächlich nochmal von vorne anzufangen? Ich meine ja. Es ist gut zu gucken, was wir überhaupt glauben. Okay, lasst uns aufstehen. Herr Jesus, wir danken dir, dein Wort ist Wahrheit. Du sagst, wenn wir wirklich deine Jünger sind, werden wir in deinem Wort bleiben. Vater, ich bete, dass diese Gemeinde eine Gemeinde ist, die in deinem Wort bleibt. Herr, auch wenn es Leute gibt, die das mit Argwohn beobachten, Herr, und die uns vielleicht als ungläubig bezeichnen, weil wir nicht das glauben, Herr, was vielleicht manchmal so geglaubt wird. Aber wir glauben deinem Wort eins zu eins und wir danken dir, dass dein Wort Wahrheit ist, die uns freisetzt. Danke dafür, Jesus. Herr, dass deine Schrift so deutlich ist und Herr, dass du uns die Fragen beantwortest, uns nicht irgendwo im Regen stehen lässt, sondern uns zeigst, wie du es wirklich gemeint hast, Herr. Wir danken dir für dein Wort und wir danken dir für deinen Heiligen Geist, der in alle Wahrheit leitet. Herr Jesus, wir spüren so deutlich, dass wir die Wahrheit nicht wissen. Aber wenn du Licht bringst und uns dein Wort aufschließt und uns hineinführst in dein Wort, dann wird es Licht. Und wir danken dir dafür, dass du willig gibst, jedem, der bittet. Danke dafür. Wir danken dir für diesen Morgen. Herr Jesus, für dein Reden unter uns. Bete, dass du jeden besonders segnest, auch in dieser Woche, Herr. Dass wir das, was wir zu tun haben, das, wo wir durchgehen, Herr, dass wir dich nicht außen vor lassen, sondern dass du dabei bist. Wir danken dir, dass du uns führst und leitest. Herr, dass du Werke vorbereitet hast, in denen wir wandeln dürfen. Herr, und wenn es an unserem Arbeitsplatz ist, die Arbeit zu tun, die uns geheißen wird, dann ist es ein gutes Werk, Herr. Weil wir es für dich tun. Danke dafür. Jesus, wir legen uns in deine Hände und danken dir, dass du uns in deine Hände gezeichnet hast. Danke. danken dir, dass du unser Schutz bist, unser Schild, der Anfänger und Vollender. Und dich wollen wir ehren, auch in dieser kommenden Woche, Herr. Danke, Jesus. Amen. Amen. Habt eine gute Woche, ihr Lieben. Noch einmal.